Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir tauchen heute einmal zusammen ein in die Welt der ESG-Daten. Viele Unternehmen sind ja bei der Nachhaltigkeitsberichtspflicht entlastet worden, aber die Banken, die müssen schon auch wissen, wie die ESG-Daten ihrer Kreditnehmer sind. Das führt zu einigen Verwicklungen, die wir uns heute mal genauer anschauen werden. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Michael Sintram ist bei mir, Gründer und Geschäftsführer der Plattform Open ESG und auch ESG Investor. Auch darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank.
Herr Sintram, Open ESG, wer es nicht kennt, das ist eine Plattform, über die man ESG-Daten erfassen kann, verwalten, auch auswerten kann.
Genau.
Sie befragen auch regelmäßig Finanzinstitute in Deutschland, wie sie die ESG-Daten ihrer Firmenkunden nutzen. Da ist die neue Auswertung auch gerade erschienen. Und wir haben ja jetzt so ein bisschen so ein Paradox. Also es gibt viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, die dank Omnibus-Initiative deutliche Entlastung erfahren bei der Erhebung von ESG-Daten. Im Umkehrschluss hat man aber die Banken, wo die Regulatorik durchaus noch vorsieht, dass sie diese Daten von ihren Firmenkunden und Kreditnehmern brauchen, auswerten müssen, als Aspekt im Risikomanagement beispielsweise. Das heißt, was für die einen das Leben leichter macht, macht es für die Banken schwerer, kann man das so sagen?
Ja, also es ist tatsächlich ein Paradox. Wir haben auf der einen Seite die Omnibus-Initiative der EU, die eben genau sich mit dem Thema Bürokratieentlastung, weniger Offenlegungspflichten für Unternehmen und damit weniger Aufwand für Unternehmen beschäftigt. Und da sprechen wir ja über geplante massive Entlastung, dass 80%, 90%, 95% der Unternehmen nicht mehr berichtspflichtig sind. Wir haben aber auf der anderen Seite den Fakt, dass die Banken zunehmend regulatorisch angehalten sind, ESG-Risiken zu bewerten. Und um ESG-Risiken zu bewerten, ist natürlich die Grundlage verlässliche Daten. Also sie sind auf die Offenlegung der Unternehmen angewiesen. Und jetzt, das hat unsere Studie, die haben wir letzte Woche veröffentlicht, recht prominent gezeigt, erwarten die Banken aus dieser Erleichterung der Omnibus-Initiative einen deutlichen Mehraufwand bei der Berücksichtigung von ESG-Risiken. Und das führt tatsächlich im Moment zu diesem genannten Paradox, was vielleicht nicht unbedingt ein Paradoxum ist, aber es ist paradox, dass eine Bürokratieerleichterung zu Mehraufwand führt.
Was sind denn im Moment die größten Herausforderungen bei den Banken und wie lösen Sie das? Müssen Sie aktiver mit den Kunden kommunizieren? Muss da jetzt der arme Firmenkundenbetreuer den Hörer in die Hand nehmen und reihum alle abtelefonieren? Wie geht das weiter?
Ja, also ich würde es mal mehrstufig beschreiben. Ich meine, die erste größte Herausforderung ist es überhaupt, diese neuen Informationen, ESG-Daten oder ESG-Risiken einzuwerten und bei der Kreditentscheidung als indirekten Treiber der klassischen Risiken eines Kredites zu berücksichtigen. Um das mal konkreter zu machen, das ist mal mein Lieblingsbeispiel, das ich gerne nehme. Sie müssen sich vorstellen, wenn einmal ein CO2-Preis kommt in Europa, das ist sehr wahrscheinlich, wir wissen alle nicht wann und wir wissen nicht in welcher Höhe. Aber die Kernfrage aus ESG-Risikoaspekten ist dann, welchen Einfluss hätte ein CO2-Preis von zum Beispiel 100 Euro pro Tonne auf das Kreditrisiko eines Kreditnehmers? Hat das Unternehmen dann noch ein funktionsfähiges Geschäftsmodell? Das ist erstmal mehr das Konzeptionelle, wie berücksichtige ich ESG-Risiken bei meiner Entscheidung? Und das Beispiel war jetzt ein Transitionsrisiko, das können auch physische Risiken sein, sprich Starkregen, Extremwetter, Sturm etc. Und das ist immer die eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist dann, wie komme ich überhaupt an die Daten und welche Daten brauche ich tatsächlich? Ich meine, das Beispiel, was ich eben gesagt habe, war relativ einfach, CO2-Preis. Aber wenn Sie mal generell das ganze Spektrum der ESG-Daten nehmen, Biodiversität, versiegelte Fläche oder Diversitätsquoten, Gender Ratios, Gender Pay Gap, Fluktuationen.
Das muss ich erstmal operationalisierbar machen dann zum Teil, ne?
Da muss ich mir mal überlegen, welche Daten wirken denn direkt wirklich auf meine Kreditausfallhäufigkeit oder Loss Given Default und wie werte ich dies ein? Das heißt, wie gewichte ich die einzelnen Faktoren? Das ist so die zweite Herausforderung. Und dann kommt das dritte, das ist die ganz operativ, wie komme ich an die Daten? Wie schaffe ich es, meine Kundenbetreuer oder grundsätzlich die Kollegen an der Kundenschnittstelle so weit zu qualifizieren und auch das Hintergrundwissen und das praktische Wissen zu geben, dass sie die Daten von den Kunden erfassen können? Oder gibt es nicht andere Lösungen, die ich nutzen kann, um diesen Engpass zu vermeiden?
Ist das denn was den Kunden bewusst ist oder kann ich da auch Irritation erzeugen? Weil viele Mittelständler denken ja wahrscheinlich erstmal, ist nicht mehr mein Thema, Omnibus, danke, ich bin raus.
Also den Fall beobachten wir bei unseren Kunden immer häufiger. Ich zitiere da gerne einen Mittelständler, der mal gesagt hat, was soll denn das? Seit Omnibus ist doch das Thema ESG tot. Warum willst du jetzt von mir ESG-Daten, liebe Bank? Ich bin nicht berichtspflichtig und damit muss ich dir keine Daten bereitstellen. Und dann kommen sie natürlich in eine sehr unangenehme Diskussion. Sie sind sofort in der Rechtfertigungspflicht zu sagen, ja, ja, du bist nicht mehr berichtspflichtig. Aber wir als Banken sind verpflichtet, ESG-Risiken einzuwerten bei der Kreditentscheidung. Insofern brauchen wir Daten von dir, um diese Einwertung vorzunehmen, diese Berücksichtigung vorzunehmen. Und ich glaube, da haben wir uns mit der Omnibus-Initiative, und ich fand das ja ganz erstaunlich, dass schon der Vorschlag in der Tagesschau kam, es wird jetzt eine Omnibus-Initiative kommen, weil in der Breite hat sich einfach manifestiert, ESG ist tot. Und wir sehen aber auf der anderen Seite, dass in der Bankenwelt aufgrund der Relevanz dieser Risiken, dieser indirekten Risiken, das Thema ganz und gar nicht tot ist, sondern ganz im Gegenteil immer relevanter wird. Oder wie die EZB im August dieses Jahres sehr prominent die EU gewarnt hat, dass Klimarisiken eine signifikante Auswirkung auf die Preisstabilität und damit die Finanzmarktstabilität haben. Das heißt, ESG ist alles andere als tot, aber unter anderen Vorzeichen. Wir reden aber nicht mal über Offenlegung, sondern tatsächlich über Berücksichtigung als indirekte Risikoeinflussfaktoren.
Jetzt muss man ja oder könnte man ja ketzerisch auch sagen, vielleicht schlafe ich ja als Firmenkundenbetreuer auch besser, wenn ich gar nicht so genau hinschaue. Ich muss den Kunden nicht nerven mit irgendwelchen Datenanfragen, die er vielleicht mühsam raussuchen muss. Im Zweifel, wenn ich feststelle, da sind Risiken, dann muss ich vielleicht mehr Eigenkapital hinterlegen oder die Finanzierung wird für den Kunden teurer, dann ist er sauer, dann wechselt er zu einer anderen Bank, dann ist mein Chef sauer. Da können ja auch durchaus Wahrheiten rauskommen, die man vielleicht, sagen wir mal, die unangenehme Folgen haben, oder?
Absolut. Also das ist auch eine Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, dass man vielleicht nicht jedes Risiko im Portfolio im Detail kennen möchte, weil das eben Auswirkungen hätte. Ich nehme mal so ein Beispiel, nehmen wir mal das Ahrtal. Wir haben ja gehört, dass über 80% der Häuser wieder aufgebaut wurden. Wenn ich da eine Überprüfung der physischen Risiken mache, sprich Überschwemmungsrisiko, dann komme ich gezwungenermaßen zu der Erkenntnis, das ist ein signifikantes Risiko, ich darf hier eigentlich nicht finanzieren. Wollen wir das? Und das ist auch immer wieder mein Punkt. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass nicht klimaneutrale Unternehmen nicht mehr finanziert werden, sondern wir wollen, dass klimaneutrale Unternehmen bei der Transformation unterstützt und gezielt finanziert werden, damit sie diese Transformation schaffen können. Weil wir reden ja nicht darüber, unsere Wirtschaft abzuschaffen, sondern unsere Wirtschaft resilienter und zukunftsfähiger zu machen. Und dann kommen wir um das Thema Transitions- und physische Risiken nicht herum. Das wird ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre begegnet. Aber dieser Übergang, diese Phase jetzt, wenn auch so ein konkretes Beispiel, wenn ich eine regional tätige Bank oder Finanzinstitut direkt am Rhein bin und meine Kreditnehmer alle am Rhein sitzen, ihre Produktion am Rhein haben, will ich dann wirklich wissen, welches Risiko ich habe, wenn eine Überschwemmung am Rhein kommt. Das kann ich als Bank, also eigentlich brauche ich das nicht kalkulieren, weil tatsächlich das ist ein signifikantes Risiko und vielleicht will ich da nicht volle Transparenz haben, sondern eher ich will mich auf den Weg machen, dieses Risiko abzubauen, abzufedern und gezielt zu berücksichtigen bei zukünftigen Kreditentscheidungen.
Jetzt fragen Sie ja genau das in der Studie auch ab, wie stark wirken sich ESG-Daten aus in der Kreditvergabepraxis und ich habe die Studie auch gelesen, man muss sagen, der Einfluss war ja schon mal größer. Wie ist das denn zu erklären? Eigentlich müsste man ja nach allem, was Sie eben ausgeführt haben und auch wenn die Bankenregulatorik sagt, schaut da genau hin, eigentlich würde man ja denken, dann müsste es eigentlich eine zunehmende Rolle spielen. Aber das scheint ja nicht der Fall.
Ja, man muss das ein bisschen im langfristigen Kontext sehen. Wir machen die Studie jetzt zum dritten Mal und selektiv eigentlich zum vierten Mal. Wir haben eine extreme Hype-Phase gehabt um dieses Thema ESG. Das war so in aller Munde, jeder musste. Da war auch der Wunsch oder der gewollte Trend, ja, natürlich berücksichtigen wir ESG-Risiken. Ich sag mal, wir sind jetzt aus dieser Hype-Phase raus und wirklich im operativen Bankenalltag oder in der Bankenpraxis angekommen, wo ganz selektiv überlegt wird, wie können wir diese Risiken messbar machen, einbeziehen und wirklich einwerten. Und gerade beim letzten wird es sehr schwierig, nämlich dies einwerten. Was sagt mir ein bestimmter CO2-Footprint oder eine Ausprägung im Social- oder Governance-Bereich ganz konkret für die einzelne Kreditentscheidung? Und da wird es sehr schwierig, weil uns einfach die Zeitreihen, die Erfahrung, ich sag mal, die Empirie fehlt, zu sagen, wenn, dann. Das heißt, die Einwertung, und das sehen wir in der Studie, wir sehen, dass die Anzahl oder der Anteil von Kreditentscheidungen, die direkt von ESG-Risiken beeinflusst sind, leicht zurückgegangen ist. Wir reden hier, also eine Zahl zu nehmen, gerade im KMU-Segment, was immer am schwierigsten ist, weil die nicht berichtspflichtig sind. Also da ist die Datenverfügbarkeit sicherlich am schwierigsten, dass ungefähr jeder vierte Kredit von ESG-Risiken indirekt oder direkt beeinflusst ist. Aber als qualitatives Zusatzkriterium, und das sehe ich auch gar nicht als negativ an, sondern das sehe ich einfach so, wenn ich mal so als Baby bezeichne, dann sind wir jetzt gerade mit dem ESG als Kind in der Pubertätszeit, Sturm und Drang, da wird ausgetestet und so langsam kommt mal so das konkrete Machbare in der Operativen an. Und da halte ich es für vollkommen richtig, dass ESG-Risiken als qualitatives Zusatzkriterium berücksichtigt werden. Das heißt, sie werden in der Kreditentscheidung berücksichtigt, aber nicht als harter Ja-Nein-Faktor, sondern als weiterer Ansatzpunkt in die Diskussion, in den Austausch mit dem Kunden zu gehen, wie man ein Unternehmen zukunftsfähig aufstellen kann und welche Maßnahmen dafür erforderlich sind, die dann auch dazu führen, dass das Kreditrisiko niedriger ist.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, gerade im Mittelstand, der ja auch nicht mehr berichtspflichtig ist und auch nicht mehr wird größtenteils, ist die Datenlage wahnsinnig schwierig. Zum Teil sind die Daten nicht da. Wie geht man denn damit um? Irgendeinen Faktor muss ich ja im Zweifel ins Excel eintragen als Bank.
Also das fragen wir auch in der Studie ganz detailliert ab und das ist wirklich erstaunlich. Also wir sehen, dass 8, fast 9 von 10 Instituten heute schon ESG-Scores bei der Kreditentscheidung berücksichtigen, was auch regulatorisch den regulatorischen Anforderungen entspricht, aber dass dann gerade im Mittelstandssegment nahezu alle Banken auf qualitative Einschätzung, Branchendurchschnitte oder Schätzung die ESG-Scores erstellen. Und das ist natürlich aus Risikomanagement-Gesichtspunkt, also auf der einen Seite eine wenig belastbare Datenbasis für eine fundierte Kreditentscheidung, auf der anderen Seite haben wir aber auch so einen negativen Aspekt. Ich rede immer gern von adverser Selektion. Wenn ich ein Unternehmen bin mit einem sehr, sehr schlechten ESG-Footprint, dann bin ich natürlich froh, wenn ich den Durchschnittswert bekomme. Wenn ich aber ein Unternehmen bin, das schon sehr viel in dem Bereich gemacht hat, dann bin ich deutlich benachteiligt gegenüber dem Branchendurchschnitt. Das heißt, wir haben eine adverse Selektion und das ist aus Risikomanagement-Gesichtspunkten definitiv nicht die optimale Lösung.
Ist jetzt auch nichts, was die Motivation irgendwie fordert, ne? Wenn man es mal so bedenkt.
Das ist immer die Kernfrage. Ich glaube, das ganze Thema ESG denken wir sehr stark regulatorisch, verzichts- und kostengetrieben. Ich meine, jetzt war ich selber in meiner Vergangenheit für das eine oder andere Unternehmen tätig, wenn man ESG aus einer unternehmerischen, strategischen Perspektive sieht. Was ist E? Jetzt reduziere ich das Ganze mal. Das ist Thema Abfall, das ist Thema Wasser, das ist Thema CO2-Ausschuss. CO2-Ausschuss ist Energieverbrauch, also Ressourcenverbrauch, Wasser genauso, Abfall. Jeder weiß, was Entsorgungskosten in Deutschland kosten. Also wir reden hier über einen klaren Kostenfaktor. Wenn ich über S rede, Social Dimension, dann rede ich vor allem über Mitarbeiterorientierung, über Mitarbeiterattraktivität, über Nachwuchsführungskräfte, also adressiert direkt das Thema Fachkräftemangel und Mitarbeiterattraktivität, also Employer Branding in Neudeutsch. Und wenn ich Governance mir anschaue, das Thema Einhaltung von rechtlichen Vorschriften und Datenschutz und Cyber Security, ich glaube, sind wir uns alle bewusst, das ist ein ganz extremes Thema. Also wenn man das aus strategischer Sicht sieht, dann geht es tatsächlich um die Kernherausforderung des Unternehmertums in Deutschland. Wie manage ich meine Kostenbasis und arbeite möglichst ressourceneffizient, damit ich wettbewerbsfähig bin? Wie bin ich attraktiv oder attrahiere ich qualifizierte Mitarbeiter und halte sie im Unternehmen? Und wie vermeide ich Rechts- oder IT-Risiken? Also ich spreche über strategische Kernthemen. Und wenn man es aus der Perspektive sieht, dann haben wir nicht das Thema Verzicht, Zusatzkosten etc., sondern tatsächlich Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit. Und die Diskussion kommt mir oftmals zu kurz bei dem Thema ESG.
Wenn man mit Leuten spricht, die beispielsweise in Industrie- und Handelskammern tätig sind, die Veranstaltungen, Weiterbildung machen, die sagen mitunter, es ist ganz schwierig, jetzt gerade den Mittelstand dazu zu motivieren, sich diesem Thema anzunehmen, weil die sagen, wir haben eine ganz schwierige gesamtwirtschaftliche Lage. Ich muss plump gesagt erstmal gucken, dass ich den Laden am Laufen halte und dann kann ich mich mit sowas befassen. Können Sie das gerade auch vor dem Hintergrund, dass Sie selber auch mal in der Industrie tätig waren, können Sie das nachvollziehen, dass man vielleicht erstmal denkt, das ist jetzt ein Kann-Thema, aber kein Muss-Thema?
Absolut. Also ganz offen, wir arbeiten auch mit diversen IHKs zusammen. Wenn ich im Moment als Unternehmen de facto um meine Existenz kämpfe, dann ist das Thema ESG, gerade so wie das in der breiten Wahrnehmung auch wahrgenommen wird, sicherlich nicht prior. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Nur wenn ich über das Thema Zukunftsfähigkeit, wie ich das eben gerade diskutiert habe, spreche, über das Thema Resilienz, dann bin ich sehr schnell auch bei dem Thema ESG. Also jede Diskussion um ein funktionsfähiges Geschäftsmodell um Zukunftsplanung geht automatisch in das Thema ESG über. Weil wir reden über das Thema höchste Energiekosten weltweit oder zumindest in Europa. CO2, Scope 2 ist rein Energieverbrauch. Das heißt, Senkung des Energieverbrauchs, Senkung meiner Energiekosten ist automatisch ein ESG-Optimierungsthema. Mitarbeiterattraktivität, Fachkräftemangel, meine Kosten, um Mitarbeiter zu attrahieren, ins Unternehmen zu binden, zu qualifizieren und dauerhaft zu beschäftigen, ist 1:1 ein ESG-Thema. Und so kann man praktisch jedes Thema zurückführen auf das Thema, wie stelle ich mich zukunftsfähig auf? Und das eine sollte nicht ohne das andere passieren. Deswegen meinte ich, dieses Thema ESG ist mir zu sehr mit Regulatorik, Pflicht, Verzicht und Zwang verbunden, anstatt zu sagen, hey, ESG ist eigentlich das, was ich schon immer gemacht habe, nämlich das Hinterfragen meines Geschäftsmodells, das Sicherstellen einer Zukunftsfähigkeit, einer Existenzberechtigung in der Zukunft. Und wenn ich es aus der Perspektive denke, dann komme ich auch schnell, und die Diskussion führe ich ja auch mit Unternehmern, die dann sagen, ach, so habe ich es noch nie gesehen. Und meine ich, ja, und glaube mir, wir machen in Deutschland als versierte Unternehmer viel mehr im Bereich ESG, nur wir haben es nie als ESG gelabelt. Ich glaube, kein Mittelständler kommt heute mehr ohne Employer Branding, ohne Mitarbeiter Benefits, ohne Themen durch die Welt, die eigentlich 1:1 ESG-Themen sind, aber so bisher nicht deklariert sind. Und das Gleiche ist beim Thema Umwelt, Energieverbrauch, CO2-Ausstoß etc.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, Sie haben einen Industrie-Background. Mittlerweile sind Sie nicht nur Geschäftsführer bei OpenESG, Sie sind auch ESG-Investor. Nehmen Sie mich mal mit, wie kommt man von einem Karrierestart in der Strategieberatung mit Fokus Maschinen- und Anlagebau über die Industriekonzerntätigkeit, unter anderem bei Holzwerkstoffen, dann zu den ESG-Themen und zum ESG-Investment? Das ist nicht so 100% zwingend, oder?
Absolut. Also das frage ich mich manchmal auch, wie es dazu gekommen ist, aber tatsächlich, um das ganz konkret zu beschreiben, ich bin natürlich als börsennotiertes Holzwerkstoffunternehmen sehr schnell mit dem Thema nicht finanzieller Bericht in Berührung gekommen. Und da hat man sich sehr früh mit dem Thema beschäftigen müssen. Und als jetzt sehr unternehmerischer Charakter habe ich mir auch damals schon gefragt, welchen Mehrwert bringt mir jetzt dieses Papier? Und das war nach der NFRD damals sehr begrenzt. Und da war schon die Frage, gerade in der Holzwerkstoffindustrie, was wird verarbeitet? Es wird Holz verarbeitet in einem sehr energieintensiven und mitarbeiterintensiven Bereich. Und natürlich stellen sich die Frage Recycling, Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, Mitarbeiterattraktivität war ein Riesenthema. Wie kriege ich qualifizierte junge Fachkräfte in den Betrieb, was immer schwieriger wurde. Also eigentlich alle Herausforderungen, die ich tatsächlich hatte, waren direkt ESG-bezogen. Und aus dieser Erkenntnis heraus gab es einfach die Chance, sich in dem einen oder anderen Unternehmen, das sich genau mit dem Thema beschäftigt, zu beteiligen. Und offensichtlich haben auch die Unternehmen einen Mehrwert gesehen, ein Old White Man wie mich, am Ende bin ich ja langsam auch Old White Man, als Sparingspartner an der Seite zu haben, als Investor, der eben nicht nur Geld bringt, sondern tatsächlich als Sparingspartner bei all den Herausforderungen. Und daraus ist doch eine starke Leidenschaft geworden. Und das schreibe ich mir drauf, ich komme weniger aus der ideologischen Sicht, vielmehr aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. Und wenn man die ESG betriebswirtschaftlich denkt, dann wird da sehr schnell auch ein Business Case und tatsächlich ein ganz relevanter Faktor für die Zukunftsfähigkeit raus.
Wann kam bei Ihnen der Schritt, dass Sie gesagt haben, jetzt kehre ich der Industrie den Rücken und mache quasi hauptberuflich ESG?
Also es kam aus einer Kombination. Natürlich direkt die Corona-Phase hat bei mir Spuren hinterlassen. Als Nachbar von Tönnies, direkt, sage ich mal, im Schmelztiegel der Corona-Krise. Das war schon eine sehr anspruchsvolle Zeit. Das können Sie sich vorstellen, der Holzwerkstoff. Holz kommt in der Regel aus Übersee, Brasilien, China. Das heißt, Thema Lieferkette, Thema Produktion am Laufen halten mit einem Infektionsrisiko und Mitarbeiter, die eben direkt an der Maschine Schulter an Schulter stehen. Können Sie sich vorstellen, das war extrem herausfordernd, gerade wenn man den Mitarbeitern, den Schutz der Mitarbeiter in den Vordergrund stellt. Oder dann auf der anderen Seite, entweder man hat Rohstoffe, kann produzieren, dann darf man nicht produzieren, weil gerade das Infektionsrisiko zu hoch ist. Oder man hat keine Rohstoffe, in der Zeit darf man aber gerade produzieren, will aber nicht produzieren, weil oder kann nicht produzieren, weil die Rohstoffe fehlen. Also das war eine Zeit, die war sehr anspruchsvoll und da kam tatsächlich dieses Thema auf, sich nochmal beruflich zu verändern. Jetzt habe ich 2 Töchter bekommen, die möchte ich auch aufwachsen sehen. Und das ist mit der einen oder anderen beruflichen Rolle einfach schwer kombinierbar. Und das war für mich genau der richtige Schritt, diesen Sprung in dem Moment zu machen.
Wenn Sie sagen, Sie investieren, haben verschiedene Beteiligungen, was sind denn Bereiche, wo Sie sagen, auch aus dieser betriebswirtschaftlichen Brille, die Sie ja nun qua Amt mitbringen, da sehen Sie auch Potenzial und da lohnt es sich auch. Man möchte ja auch nicht nur irgendwie sagen, ist es sinnvoll, sondern idealerweise bringt ein Investment ja auch mal eine Rendite. Was sind so Bereiche, wo Sie sagen, das interessiert Sie, da schauen Sie sich um?
Also wo ich mich vor allem gerade umschaue, jetzt haben wir das ganze Thema Hype-Phase, Berichtspflichten, Offenlegungspflichten, Digitalisierung dieser Prozesse weitestgehend abgehandelt. Jetzt geht es tatsächlich um die operative Transformation von Unternehmen. Und nicht nur Unternehmen, auch Immobilien. Wie kann ich die Transformation mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, und jetzt meine ich nicht nur das ganze Thema Digitalisierung, sondern auch Nutzung KI-Modelle, Standardisierung, Modularisierung. Wie kann ich diese Transformation für Unternehmen, aber auch für Immobilien vereinfachen, effizienter gestalten? Das ist ja auch so ein Thema. Jetzt nehme ich nur, weil ich natürlich auch selber Immobilienbesitzer, wenn sich damit beschäftigen, ich möchte meine Immobilie klimaneutral aufstellen und damit auch für Mieter attraktiver machen, auch das Thema Wohnkomfort, das Thema Nebenkosten, aber auch das Thema Werterhalt. Da kommen Sie in ein komplexes Konstrukt, Stichwort Heizungsgesetz, Stichwort, ich muss einen Sanierungsfahrplan erstellen. Das ist alles heute sehr, sehr kompliziert in Deutschland, mit vielen Regularien belegt. Wie kann ich das für den Immobilieneigentümer, der ja gar nicht dagegen ist, wie kann ich das einfach machen? Wie kann ich unsere technologischen Fähigkeiten nutzen oder Technologien nutzen, um diesen Prozess einfach standardisierter, normierter machen, dass der Prozess einfacher wird? Das finde ich sehr spannend. Das geht sowohl für Maßnahmen für Unternehmen als auch für Immobilien. Da ist noch unglaublich viel Potenzial, weil wir kommen jetzt von der Hype-Phase in die Umsetzungsphase. Ich glaube, keiner wird sagen, dass wir nicht Handlungsbedarf haben, uns hier besser aufzustellen. Unabhängig jetzt davon, ob wir als Deutschland den größten Einfluss weltweit haben, ist eine andere Diskussion. Aber zumindest müssen wir unsere Hausaufgaben machen und da haben wir viel Handlungsbedarf. Und da gibt es sehr spannende Initiativen und Ideen, Unternehmen und auch Immobilieneigentümer zu unterstützen. Und das empfinde ich als sehr spannende Themen.
Wenn Sie sich nochmal an den mittelständischen Industriegeschäftsführer in sich selbst zurückerinnern und mal überlegen, Sie wären jetzt in so einer Situation, wie es im Moment viele sind. Sie sind vielleicht regulatorisch nicht verpflichtet, umfassende Nachhaltigkeitsberichte vorzulegen, aber jetzt rufen alle naselang Banken an und sagen, hallo, ich habe hier folgende x-seitige Fragebögen und bitte um Auskunft. Wie hätten Sie reagiert? Was glauben Sie?
Ja, also jetzt mal zweiteilen, mal grundsätzlich das Thema ESG, glaube ich, ist auch im Mittelstand inzwischen in der Breite angekommen. Also ich glaube, es gibt nur noch ganz wenige Geschäftsführer, die sich mit dem Thema gar nicht beschäftigt haben. Aber ganz offen, wie alle anderen auch, wenn ich von meiner Bank einen 10-seitigen Fragebogen bekomme, weil ich einen Kredit möchte, dann gehe ich natürlich den Weg des geringsten Widerstandes. Wie viel Zeit investiere ich jetzt in den Fragebogen oder finde ich nicht eine Bank, die nicht so einen Fragebogen von mir verlangt? Da sprechen wir immer gern von Level Playing Field. Wir brauchen eigentlich eine einheitliche, klare, aussagekräftige Regulatorik, dass alle mit den gleichen Waffen spielen, weil ansonsten hat natürlich auch der Finanzierer keine Motivation, dem Kunden noch weitere Unterlagen neben all dem, was wir schon haben, vorzulegen, damit er einfach nur ein Kreditangebot machen kann. Ich will aber noch eine zweite Alternative mit einbringen. Und das ist schon, ich glaube, das ist eine Chance, die wir in Zukunft noch viel mehr ergreifen können. Und wir sehen das schon in Ansätzen, dass das kommt. Den Banken kommt hier natürlich auch eine wirklich historisch einmalige Chance zu, nämlich, dass sie die Unternehmen eben nicht mit einem Fragebogen quälen, sondern sagen, hör zu, ich will dein Finanzierungspartner des Vertrauens sein, der dich auch in die Zukunft begleitet. Lass uns doch mal gemeinsam in eine Diskussion einsteigen, welche Möglichkeiten du hast. Auf der einen Seite ist natürlich jede Transformation eine Finanzierungschance, ein Finanzierungsvolumen, eine Geschäftschance und damit per se interessant für die Banken, die hier als wesentlicher Finanzierer zur Seite stehen. Auf der anderen Seite senkt es natürlich auch das Risiko, allein sich damit einmal zu beschäftigen. Und diesen dritten Aspekt, den ich immer gerne hervorhalte, ich verstehe viel mehr über die Aufstellung meines Kunden, weil jede Diskussion um das Thema, wo stehst du denn heute und was sind deine Planungen, schafft mir mehr Transparenz über die Aufstellung des Unternehmens. Und die Bank kann natürlich hier wunderbar als Vermittler sowohl Beratungsexpertise einbringen, Kooperationspartner einbringen, Lösungsmodelle. Also da kommt den Banken eine ganz wesentliche Aufgabe zu, was mehr eine Chance ist. Und das zeigt sich auch wieder in unserer Studie, dass doch die Mehrheit der Banken das Thema ESG weiterhin als Geschäftschance sehen, einfach in der Kundenbeziehung einen tatsächlichen Mehrwert zu bringen.
Das ist doch ein zumindest versöhnliches Schlusswort. Das heißt, wir kommen nicht umhin, die Daten, die wir erfassen, irgendwie im Gespräch zu verarbeiten und zu bewerten. haben dann aber auch die Chance auf Neugeschäft und auf eine bessere Aufstellung in der Zukunft. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir uns heute mal mitgenommen haben. Zum einen
sehr gerne
durch das Innenleben eines Geschäftsführers und zum anderen auch ein bisschen durch die Kernergebnisse der Studie. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Michael Sintram, den Gründer und Geschäftsführer von OpenESG und ESG Investor. Schön, dass Sie da waren. Vielen lieben Dank.
Danke sehr.
Wir schauen auch dieses Mal darauf, was die Branche sonst noch bewegt. Dafür ist heute mein Kollege Franz Kongbui bei mir. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, wir fangen mal an mit einem Thema, was den Verband Deutscher Pfandbriefbanken bewegt. Der hat sich gemeinsam mit dem niederländischen Energy Efficient Mortgages Hub dafür eingesetzt, dass die EU-Taxonomie die Sanierung von Gebäuden mit schlechterer Bausubstanz stärker belohnen soll. Was genau stört denn die Pfandbriefbanken an der derzeitigen Ausgestaltung der EU-Taxonomie?
Ja, das ist jetzt gar kein ungewöhnlicher Einwand. Die deutschen und niederländischen Pfandbriefverbände finden, so wie die Taxonomie heute gestrickt ist, ist sie zu kompliziert und in der Praxis kaum überprüfbar.
Das mit dem kompliziert hat man tatsächlich schon mal gehört.
Ja, ne? Ja, genau. Sie halten viele Anforderungen für unverhältnismäßig, auch das hat man schon gehört. Dazu kommt, die Regeln begünstigen tendenziell die energetische Sanierung von ohnehin schon recht effizienten Gebäuden, statt dort anzusetzen, wo der Hebel beim Klimaschutz am größten wäre. Vor diesem Hintergrund nutzen die Verbände die laufende Überarbeitung in Brüssel, um Anpassungen zu verlangen.
Und was ist jetzt aus Sicht der Vertreter die größte Schieflage bei der Sanierung?
Ein Kernpunkt ist für sie, dass die Renovierung von Gebäuden mit schlechten Energieklassen, also mit einem Ausweis E, F oder G, benachteiligt werden, und zwar strukturell. Denn selbst nach einer ambitionierten Sanierung ist es eher die Ausnahme, dass so ein Haus anschließend die Bestnote A erreicht. Und genau das wird aber häufig vorausgesetzt, um als taxonomiekonform zu gelten. Dabei sind gerade diese schlecht gedämmten Altbauten diejenigen, bei denen sich die größten Effizienzgewinne herausholen lassen. Und die Verbände plädieren jetzt dafür, die Kriterien so anzupassen, dass zuerst diese Problemfälle adressiert werden.
Lass uns mal noch in Richtung USA schwenken gedanklich. Da geraten die großen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis unter Druck. Es geht um den Umgang mit ESG-Themen und es hat sich die US-Wettbewerbsaufsicht eingeschaltet. Franz, was genau schaut die sich denn nun an?
Ja, die Kartellbehörde FTC schaut sich an, ob ISS und Glass Lewis ihre starke Marktstellung missbrauchen. Die beiden sind ja weltweit die wichtigsten Berater für institutionelle Investoren bei Hauptversammlungen. Und sie bilden ja faktisch ein Duopol. Laut Medienberichten geht es in der frühen Phase der Untersuchung vor allem darum, wie sie ihre Empfehlungen zu ESG-Themen geben. Kritiker unterstellen ihnen, dass sie über ihre Proxy-Voten erheblichen Druck auf Unternehmen ausüben und damit letztlich den Wettbewerb verzerren.
Jetzt ist ja die Stimmung in den USA gegenüber ESG-Themen gelinde gesagt angespannt. Muss man das jetzt vor dem Hintergrund dieser Gemengelage auch einwerten?
Auf jeden Fall. Beobachter sehen einen klaren politischen Kontext. Denn in mehreren republikanisch regierten Bundesstaaten gibt es seit Jahren eine koordinierte Gegenbewegung zu Nachhaltigkeitsthemen. Parallel dazu kritisieren prominente Manager wie Elon Musk oder auch Jamie Dimon die Stimmrechtsberater offen und werfen ihnen eine ideologische Schlagseite vor.
Spürt man denn diesen Gegenwind bei ESG-Themen auch auf Hauptversammlungen oder bei Aktionärsanträgen?
Ja, die Wirkung ist auf jeden Fall messbar. Bei Investoren rutschen Klima- und Sozialfragen auf der Prioritätenliste nach hinten. Stattdessen dominieren klassische Themen wie Managervergütung, Dividenden und die Besetzung der Verwaltungsräte. Die Zahl der ESG-bezogenen Aktionärsanträge ist zwar weiterhin hoch, aber die Unterstützung schwindet. Mehrheiten kommen kaum noch zustande. Und gleichzeitig steigt die Zahl der Anti-ESG-Anträge, also Vorstöße, die Nachhaltigkeitsziele ausdrücklich ausbremsen wollen. Das große Indexfondsanbieter deutlich weniger Umwelt- und Sozialanträge unterstützen und der politische Druck auf die Stimmrechtsberater zunimmt, verstärkt jetzt diesen Trend.
Ja. Lass uns nochmal einen Blick zurückwerfen auf ein Thema, was in der vergangenen Woche auch auf der Euro Finance Week prominent gespielt wurde. Das Thema Green Tech und Sustainable Finance. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, der politische Rückenwind hat auch in Europa, muss man sagen, nachgelassen. Was ist denn im Moment die Stimmungslage im Bereich Green Tech und welche Rolle spielt da auch Deutschland?
Ja, man kann schon noch festhalten, dass die Nachfrage nach sauberen Technologien hoch bleibt. Also der Business Case ist intakt. KfW-Vorständin Christiane Laibach verwies darauf, dass deutsche Anbieter von Umwelt- und Klimatechnologien weltweit gut positioniert sind und einen deutlich höheren Exportanteil erreichen, als es der generelle Anteil Deutschlands am Welthandel vermuten ließe. Greentech trage bereits spürbar zur Wertschöpfung und Beschäftigung im Inland bei, etwa bei erneuerbaren Energien, Speichern, Kreislaufwirtschaft oder neuen Materialien.
Und was sind im Moment so die größten Risiken und Herausforderungen im Markt?
Ja, aus Sicht der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA hat sich an der Dringlichkeit von Klimaschutzinvestitionen nichts geändert. Im Gegenteil, genau genommen. Chefin Petra Hielkema verweist auf deutlich gestiegene Schäden durch Naturkatastrophen über die vergangenen Jahrzehnte. Sie warnt davor, das Risiko kleinzureden und zugleich die Kosten von Prävention und Absicherung zu überschätzen. Hinzu kommt ein Moral Hazard Problem. Viele Marktteilnehmer verlassen sich darauf, dass der Staat im Ernstfall einspringt.
Und wie kann man dem begegnen?
Ja, da kann man wohl nur daran erinnern, dass die nachträgliche Reparatur von Klimaschäden meist deutlich teurer ist als frühzeitige Investitionen in saubere Technologien. Für Banken und andere Finanzierer heißt das dann, sie müssen Greentech-Projekte und nachhaltige Geschäftsmodelle weiter unterstützen, auch wenn der politische Rückenwind gerade schwächer ist. Denn die wirtschaftlichen Chancen sind da und die Risiken, nichts zu tun, die steigen mit jedem Jahr, in dem notwendige Maßnahmen verschoben werden.
Das ist doch ein eindrucksvolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für den Überblick. Das war Franz Kongbui. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Und Ihnen kann ich schon mal zurufen, dass die nächste Episode am 11. Dezember kommt. Dann begrüßt Sie hier mein Kollege Detlef Fechtner. Freue mich, wenn Sie da mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.